Deutschlandfunk, Querköpfe.
Mein Name ist Susanne Riedel, Susanne M. Riedel. Ich bin Autorin und Humoristin, manchmal Mitsängerin und Liebhaberin von guten Momenten.
Ich bin Lukas Meister, ich bin seit 2014 in Berlin und komme ursprünglich aus der Gegend von Freiburg und bin wie alle in Berlin damit Baden-Württemberger. Ich habe Italienisch und Germanistik studiert und bin hauptberuflich Liedermacher.
Susanne M. Riedel, gefragte Vorleserin auf Berliner Lesebühnen, und Lukas Meister, bekannt für seine Lieder für vor, während und nach der Apokalypse, haben sich zusammengetan und stellen seit Anfang 2024 als Riedel und Meister ihr erstes gemeinsames Bühnenprogramm vor.
Gute Momente in schwierigen Zeiten.
Die guten Momente, um die wir uns kümmern, das sind diese ganz winzig kleinen Momente am Rande des Alltags, die einen so ein klein bisschen zum Lächeln und Schmunzeln bringen.
Wenn man sich umguckt und es scheint an allen Ecken und Enden zu qualmen und es ist eigentlich nur eine Frage, bis das ganze Teil hier uns um die Ohren fliegt, und dann hilft es manchmal, um nicht in Trübsal zu versinken.
Ich fange oft an, mit schlechter Laune an einem Text zu schreiben, und dann schreibe ich weiter und letzten Endes läuft es dann darauf hinaus, dass ich mir selber Mut zuspreche und dann ist die Geschichte zu Ende und allen geht's besser, so im besten Fall.
Lieder und Geschichten von Riedel und Meister. Eine Sendung von Regina Kusch.
Ein heller Februartag auf Amrum. Mein Sohn und ich kommen von einer Wanderung über den kilometerbreiten Kniepsand zurück zu den Dünen, und wir sind ganz berauscht von Wind, Weite und Meer. Wenige Meter hinter den Dünen kommt uns auf dem schmalen Bohlenweg ein älteres Ehepaar entgegen. »Was kommt denn dahinter?«, fragt die Frau und deutet auf die Dünen. »Der riesige Strand und Weite und ganz hinten das rauschende Meer«, strahle ich sie an. Sie sehen enttäuscht aus. »Komm, Inge, das hatten wir doch Sonntag schon.«
Vor einigen Jahren hat Susanne Riedel damit begonnen, kleine Alltagsanekdoten aufzuschreiben. So wie ein Eichhörnchen Nüsse sammelt, sammelt sie gute Momente. Das können Begegnungen im Bus sein, alberne Gedanken, die sich plötzlich in ihrem Kopf einschleichen, oder unerwartete Dialoge mit ihren Söhnen.
Mein Sohn hört Musik in der Küche, während er den Geschirrspüler ausräumt. Das ist der Deal. Hausarbeit gegen die Erlaubnis, die Musik richtig laut aufzudrehen. Es läuft Deutschrap. Ich kaufe Gucci und Prada und du bist immer noch Versager. Ich rolle mit den Augen wegen der schlimmen Reime. Er holt tief Luft. Stimmt, sagt er trocken. In deiner Jugend war die Musik viel anspruchsvoller. Dann tippt er kurz auf seiner Musik-App rum und macht, ohne die Miene zu verziehen, Trio an. Tura, lu, ra, lu, ra, lu. Ich mach Bubu, was machst du? Ich sehe es ein, die Runde geht an ihn.
Kennengelernt haben sich Susanne Riedel und Lukas Meister auf einer Berliner Lesebühne. Beide mögen Wortspielereien und intelligente Albernheiten. So entstand schnell die Idee für ein gemeinsames Bühnenprogramm. Für das haben sie melancholische wie spöttische Lieder und trotzig optimistische Geschichten über Corona, Krieg, Klimakrise und Klimakterium zusammengetragen. Mal ein-, mal zweistimmig, mit Klavier, Gitarre oder A cappella besingen sie gelassen wehmütig eine ungewisse Zukunft. Lukas Meister lebt im Berliner Problembezirk Wedding, in dem man zwangsweise einen gewissen Galgenhumor zum Überleben braucht.
Ich habe das erstmal ein bisschen als Herausforderung gesehen, weil ich dachte, in meinem Leben gute Momente wüsste ich jetzt nicht. Und dann fiel mir auf, dass ich, glaube ich, selber auch oft sowas wahrnehme, dass so ein bisschen Synapsensilvester hier und da, wenn man irgendeinen Quatsch sieht. Also ich habe zum Beispiel ein Fotobuch gemacht, das heißt Wedding weltweit, und habe irgendwann angefangen, skurrile Sachen auf der Straße zu fotografieren. Sowas wie ein Schild, Stehcafé mit Sitzplätzen. Und das geht ja eigentlich in eine ähnliche Richtung. Sachen, die den Alltag irgendwie ein bisschen auflockern. Und deshalb macht es auch Sinn, dass wir dieses Programm zusammen machen.
Es geht jetzt aber auch nicht darum, alles ins Komische zu drehen, sondern es geht darum, eben beide Seiten zu zeigen. Also da sind durchaus auch sentimentale Texte und Lieder dabei. Mhm. Und gleichzeitig gibt es eben auch diese guten Momente, die uns irgendwie durchretten.
Montag. Der Bäcker am Rathaus hat wieder ein Schild draußen. Nach dem gefühlten Windbeutel letzte Woche gibt es heute den erfüllten Bienenstich. Dienstag. auf dem Markt. Ich schwelge im Duft von Fräsien und riesigen Pfingstrosen. Was kosten die Pfingstrosen? 17,50 das Bund. Autsch, sage ich. Okay, aber trotzdem danke. Verstehe ich, sagt der Händler, der mich ein bisschen an meinen alten Onkel Willi erinnert. Aber riechen und gucken ist umsonst. Kommen Sie ab und zu gerne zum Riechen und Gucken vorbei.
Seit Corona habe die Diskussionskultur in unserer Gesellschaft schwer gelitten, bedauern Susanne Riedl und Lukas Meister. Die beiden vermissen vor allem ehrlichen Meinungsaustausch, in dem sich Menschen mit unterschiedlichen Ansichten gegenseitig respektieren, anstatt Andersdenkende lautstark niederzubrüllen oder in den sozialen Medien mit Hass zu überhäufen.
So ein bisschen leben und leben lassen, das klingt so dämlich, aber ich glaube, dass es viel machen kann.
Ja, und das ist, glaube ich, diese große Offenheit, die wir in dem Programm haben, dass wir Themen ansprechen, aber den Leuten den Raum lassen. Und das ist, glaube ich, immer ein Schlüssel, statt einer Ellenbogendebatte wieder in eine Diskussion zu kommen.
Ja, diese guten Momente, das könnte doch ein Anfang sein. Da kann man sich mal im eigenen Alltag mal umgucken. Und ich sage das ja immer vor meinem Song Unrealistische Erwartungen, dass ich aufhören möchte, mich über andere Menschen zu ärgern, sondern einfach an meinen Erwartungen arbeiten. Natürlich ist es in dem Song, ist ja mit ein bisschen Ironie auch versehen, aber ich glaube, dass es schon auch manchmal der Weg ist, anderen auch mal ihren Standpunkt zu lassen oder ihre Überzeugung und einfach nicht immer gleich dagegen zu halten, reflexartig.
Seit neuestem haben wir im Schlafzimmer schwarze Flecken an der Decke. Da ist die Dachterrasse von den Nachbarn undicht, hinten links in der Ecke. Und deshalb rufe ich am Montagmorgen gleich die Hausverwaltung an, damit sie dann einen polnischen Handwerksbetrieb beauftragen kann. Doch die Verwalterin kommt erstmal persönlich, noch ehe ein neues Jahr anfängt. Sie schüttelt den Kopf und sagt, Herr Meister, ist doch klar, dass das schimmelt. Sie haben mir die Vorhänge direkt vor die Fenster gehängt. Ich hatte unrealistische Erwartungen, der Fehler lag ganz klar bei mir. Und ich sollte daran arbeiten, dass sowas nicht mehr passiert. Ich hatte unrealistische Erwartungen, ich hab das Dach jetzt selber repariert und vorsichtshalber die Vorhänge in der Mitte des Zimmers montiert. Ich hatte unrealistische Erwartungen und viel zu wenig Geduld. Unrealistische Erwartungen, meine Schuld. Ich radel durch die Fahrradstraße, auf einmal öffnet sich eine Autotür. Und ich mache eine Vollbremsung, um nicht damit zu kollidieren. Ein freundlicher junger Mann steigt aus, will sich ja fragen, wie es mir geht. Und er sagt ganz besorgt, ey, pass mal auf, du Hurensohn, fahr nicht so nah an mein Auto ran, wenn das hier steht. Ich hatte unrealistische Erwartungen, der Fehler lag ganz klar bei mir. Und ich sollte daran arbeiten, dass sowas nicht mehr passiert. Ich werde mich in Zukunft besser vorsehen. Ich leg mich direkt auf die Fahrbahn. Und damit es keine Lackschäden gibt, würde ich anbieten, mich selbst zu überfahren. Ich hatte unrealistische Erwartungen und viel zu wenig Geduld. Unrealistische Erwartungen, selber schuld. Gesehen, das mit der Braunkohle zerstört die Umwelt und stinkt. Also lass uns damit weitermachen, bis Aufhören nichts mehr bringt. Die Welt gehört den MilliardärInnen und die machen die jetzt platt. Und die Rechnung zahlen die anderen, weil sich das nun mal bewährt hat. Ich hatte unrealistische Erwartungen an die Menschheit allgemein. Deshalb glaube ich, dass mit dem Aussterben könnte doch das Richtige sein. Dann gibt es hier vielleicht bald nur noch Pantoffeltierchen. Dann bin ich mit der Welt im Rein. Meine Erwartung an Pantoffeltierchen könnte kleiner nämlich kaum sein. Und überhaupt fände ich es angebracht, die Erde besenrein zu übergeben und zu sagen, guck, wir haben Platz gemacht für endlich mal intelligentes Leben.
Musik.
Sonntag, auf dem Weg zur Lesebühne. Ich stehe als Einzige an der Bushaltestelle. Zuerst kommt der Bus, den ich nicht brauche. Um dem Busfahrer zu signalisieren, dass er meinetwegen nicht anhalten muss, drehe ich mich sehr betont mit dem Rücken zur Haltestelle. Er hält an, öffnet die Tür, verschränkt die Arme und dreht mir ebenfalls den Rücken zu, so gut es auf seinem Sitz eben geht. Dabei schiebt er seine Sonnenbrille etwas tiefer. Sicher? Fragt er in beleidigter Diva-Manier. Ich nicke, wir lachen, wir winken, er fährt weiter.
Die Zusammenarbeit von Susanne Riedl und Lukas Meister auf der Bühne sollte in keinem Fall so aussehen, dass zwei Leute im Wechsel die Best-of-Nummern aus ihren Soloprogrammen vortragen.
Das Schlimmste, finde ich, was man machen kann, ist einen gemeinsamen Abend, wo man danach, das, wo alle das Gefühl hat, man hat so nebeneinander her existiert auf der Bühne. Hatte ich auch schon und das ist einfach nicht besonders inspirierend, auch fürs Publikum nicht, glaube ich. Dann dachte ich, gut, wenn Susanne singt, dann schreibe ich mal einen Text und habe den dann natürlich ihr mal geschickt, weil sie ja die größere Lesebühnenexpertise hat.
Und ich war ein bisschen gemein.
Ja, dann hat Susanne gesagt, soll ich jetzt wirklich ehrlich sein? Und dann dachte ich, ja, so schlecht fand ich ihn gar nicht. Aber fand sie ihn doch ganz gut. Und
ich habe geschrieben, dass er großartig ist.
Ja, so. Also ich habe jetzt auch Lust gekriegt, noch mehr Texte zu schreiben. Mir sind noch 2 oder 3 gute Momente eingefallen.
Ich hätte mal fast einen Gedichtband veröffentlicht, der hieß Vögelgedichte. Da ging es um Vögel natürlich. Zum Beispiel saßen auf einem Buswartehäuschen 2 junge Bussarde und teilten ein Mäuschen.
Susanne Riedl wollte für das gemeinsame Programm mehr sein als die Autorin und Vorleserin humoriger Texte und hat sich der Herausforderung gestellt, im Scheinwerferlicht auch zu singen.
Das ist fürchterlich aufregend jedes Mal, aber es macht mir einen Heidenspaß. Also ich habe vor vielen, vielen Jahren längere Zeit mal im Chor gesungen, von daher ist mir das Singen jetzt nicht ganz fremd. Da hatte ich nur sehr viel mehr Leute, hinter denen ich mich verstecken konnte, beziehungsweise mit denen ich in einer Menge aufgegangen bin. Und jetzt zu zweit auf der Bühne zu stehen, das ist schon was Besonderes und auch ein bisschen herausfordernd, aber es macht furchtbar viel Spaß. Lukas ist da Gott sei Dank hart im Nehmen.
Ich glaube, das kriegen wir schon hin. Also so, du bist ja sehr dezent in der Begleitung. Eine wunderschöne Zweistimmigkeit einfach, das ist doch super.
Also ich versuche da nicht so rein zu ballern, sondern ja, mich da ein bisschen ranzuschmiegen.
Neulich nachts, da erschien mir eine Fee. Ich hörte einen Ton, ich glaub, es war ein hohes C. Sie säuselte:
Komm, wünsch dir was, ich weiß, das klingt jetzt komisch. Heute Nacht mach ich dich glücklich und das meine ich rein platonisch. 3 Wünsche hast du frei, also denk nicht lange nach. Das Leben ist so langweilig, wenn man es richtig macht. Also hör mal auf dein Herz, fühl mal in dich rein. Gerade hinten links könnten die größten Wünsche sein.
Und ich musste gar nicht nachdenken, es war mir sofort klar, was seine lang gehegte Sehnsucht von mir war. Und ich sagte, ich will leuchten. Leuchten wäre schön, leuchtend in die Kneipe und dann nach Hause gehen. Sie sagte:
Wunsch erfüllt, das gleiche gleich nochmal. Wünsch dir doch was Schönes aus teurem Material. Schau dich doch mal um. Die anderen sind so reich, die kaufen alle Häuser mit Zierfischen im Teich.
Und ich musste gar nicht nachdenken, es war mir sofort klar, was seine lang gehegte Sehnsucht von mir war. Und ich sagte, ich will funkeln, funkeln wäre schön, funkeln zwischen all den anderen in der U-Bahn stehen. Sagte:
Alles klar, was darf's denn sonst noch sein? Vielleicht mal was mit Liebe, Liebe ist doch fein. Schau doch mal die anderen, die sind alle zufrieden. Alle sind verheiratet, kaum jemand ist geschieden.
Und ich musste gar nicht nachdenken, es war mir sofort klar, was seine lang gehegte Sehnsucht von mir war. Und ich sagte, ich will klingen, klingen wäre toll. Und ab und zu einen Song schreiben, das wäre ganz wundervoll.
Musst du bitte noch die AGBs unterschreiben, aber kannst du mir verraten, soll das alles bringen? Was ist das für ein Leben, immer leuchten, funkeln, klingen?
Ich sah sie an und leuchtete und funkelte und klang. Und ich sagte, ich weiß jetzt auch nicht, aber trotzdem vielen Dank. Von da an leuchtete und klang und funkelte ich heiter. Doch die Zeit bleibt niemals stehen, nein, die Zeit zieht immer weiter. Das Leuchten wurde seltener, das Funkeln ging vorüber. Nur klingen muss ich manchmal noch, dann sing ich ein paar Lieder.
Aus einer sehr einfachen Familie, in der Kunst oder auch Bücher eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt haben. Es gab bei uns zu Hause genau ein Buch, das war ein Lexikon, das meine Tante Erna bei irgendeinem Quiz gewonnen hat. Das heißt, ich war schon früh ein bisschen die Exotin bei uns in der Familie, weil ich mich für Bücher und Geschichten interessiert habe. Aber daraus beruflich irgendwas zu machen, also auf diese Idee wäre ich halt damals überhaupt gar nicht gekommen. So bin ich dann letzten Endes in der sozialen Arbeit gelandet, habe das lange gemacht und auch sehr, sehr gerne, auch wenn das nicht immer einfach war. Also ich habe viel mit schwerkranken, schwerstkranken, sterbenden Menschen gearbeitet. Auch das kommt in meinen Geschichten teilweise vor.
Ihre Geschichten hat die gelernte Sozialpädagogin anfangs nur für den Privatgebrauch verfasst. Damit an die Öffentlichkeit zu gehen, hatte Susanne Riedel nicht vor.
Dann kam es zufällig, dass eine Freundin mich zu einem Poetry Slam anmeldete, von dem wir beide nicht wussten, dass es ein Poetry Slam ist. Also es gab ein Café, in das wir beide gerne gegangen sind. Und sie kam irgendwann und sagte, du im GM 26, da hingen so Zettel aus. Hast du auch Texte in der Schublade, die mal vorgelesen werden wollen? Dann komm doch an dem und dem Tag vorbei. Und sie dachte, das sei so eine Art Lesezirkel in einem Raum des Cafés, Leute unter sich. Und sagte, das wäre doch mal was für dich, mach das doch mal. Und dann dachte ich ja, okay, kneife ich mal nicht und mach das. Und dann habe ich irgendwann die ersten Plakate auf dem U-Bahnhof hängen sehen mit Eintritt und allem und dachte, um Himmels Willen. Und habe natürlich darüber nachgedacht zu kneifen, aber es gibt ja auch den sturen Widder in mir, der dann gesagt hat, nein, das machst du jetzt. Und das, so kam es, dass ich das erste Mal überhaupt was öffentlich vorgelesen habe von meinen Geschichten, gleich vor über 100 Leuten.
Heute ist sie froh, dass sie trotz des großen Lampenfiebers nicht davongelaufen ist. Gleich ihr erster Auftritt im Hinterhof des kleinen Steglitzer Cafés kam so gut an, dass sie danach nie wieder etwas anderes machen wollte.
Ich werde nie diesen Moment vergessen, wo ich was vorgelesen habe und hinten rechts im Publikum lachte jemand. Und mein Gedanke, während ich weiterlas, war, ich kenne noch gar keinen, der da hinten sitzt. Also meine Freunde saßen alle vorne links. Ne? Und ich dachte, wie jetzt wildfremde Menschen können was damit anfangen, was ich hier erzähle? Also es klingt so banal, aber das war ein echter Aha-Effekt. Direkt an dem Abend hat mich dann jemand angesprochen, Matthias Rische, der eine kleine Lesebühne in Schöneberg hatte. Lesebühne Fürwort im Norman 3. Das haben wir dann 2 Jahre zusammen gemacht. Und dann kam irgendwann mal Hans Duschke vom Frühschoppen als Gast vorbei und hat mich quasi abgeworben.
Der Frühschoppen ist eine der ersten Berliner Lesebühnen, die vor mehr als 30 Jahren in einem besetzten Haus in Mitte ihre Pforten öffnete als Dr. Seltsams Frühschoppen. Autoren wie Horst Evers, Buff Bjerg oder Hinak Husen wurden dort groß. Jeden Sonntagmittag um 1 wird dort vorgelesen. Seit 7 Jahren ist Susanne Riedel festes Mitglied des Ensembles. Im Nachbarstadtteil Prenzlauer Berg gehen ebenfalls sonntags um 19 Uhr in der Reformbühne Heim und Welt die Scheinwerfer an. In dieser altehrwürdigen Lesebühne, die sich durch Autoren wie Wladimir Kaminer, Manfred Maurenbrecher oder Jakob Hein, den Sohn des Schriftstellers Christoph Hein, auch über Berlins Grenzen hinaus einen Namen machte, gehört Susanne Riedel seit 2020 zum Stammteam. Susanne M. Riedel nennt sie sich, um Verwechslungen mit einer gleichnamigen Autorin zu vermeiden.
Es brauchte ein Mittelinitial und ich habe dieses M, also haben wir dieses M genommen. Was jetzt natürlich immer dazu führt, dass, wenn ich vorgestellt werde, es ein bisschen so klingt, als hätte der oder die Moderierende meinen Nachnamen vergessen. Ne? Also es ist jetzt immer Susanne M. Riedel. Aber das habe ich mir so ausgesucht.
2021 erschien im Satyr Verlag ein handliches orangefarbenes Taschenbuch, vollgestopft mit Gute-Laune-Begebenheiten. Ich habe mit Ingwer Tee gegoogelt, von Susanne M., das übrigens für Manuela steht, Riedel heißt es. Der Untertitel lautet »Mein Leben in Autokorrektur« und es ist dem Alltag mit 40 plus und seinen Tücken gewidmet.
Manchmal denke ich, mein Leben ist eine lange Geschichte von Missverständnissen. Folgt man meinem Bruder, ging es im Grunde mit meiner Geburt schon los. Er hatte eigentlich einen Schäferhund bestellt. Zum Trost und in einer Geste elterlicher Seltsamkeit haben meine Mutter und mein Vater mir dann übrigens den Namen des Mädchens aus seiner Klasse gegeben, in das mein Bruder zu der Zeit sehr verliebt war. Wenigstens heißt sie schön, mögen sie gedacht haben, und trugen das plärrende Bündel etwas schuldbewusst nach Hause. Als ich mit 3 Jahren in den Kindergarten kam, hatte mir niemand erklärt, dass ich am Nachmittag auch wieder abgeholt würde. Ich dachte, ich wäre ausgesetzt worden und müsste jetzt hier leben, in diesem diakonischen Muff von Bonawachs, Klebstoff und Eiernudeln mit Wurstsoße. Das waren bange Stunden in diesem jungen Leben. Die Kastanienmännchen, die ich an diesem Tag bastelte, hätte man keiner Psychologin zeigen dürfen. Als ich dann in die Schule kam, hatte mir wiederum niemand erklärt, dass ich da in den Tagen nach der Einschulung nochmal hin musste. Öfter sogar. Das war ein herber Schlag, früh aufstehen war noch nie so mein Ding. Ich tröstete mich mit der Aussicht auf tägliche Schultüten, doch auch die blieben aus. Und so ist die Reihe im Grunde bis heute fortzusetzen. Ich habe das alles mal meinen Kindern erzählt, sie konnten sich das überhaupt nicht vorstellen. Nachdem sie mich eine Weile aufgezogen hatten mit der Schulnummer, fielen ihnen dann aber auch Dinge ein, wo sie mal auf der Leitung gestanden hatten. Als ich bei WhatsApp neu war, dachte ich, voll lange ADHS wäre eine Abkürzung für ach du heilige Scheiße, erklärte der eine. Und der andere, ey, und ich dachte jahrelang, Hartz IV ist eine Droge, weil es immer so hieß, der ist auf Hartz IV. Heute Morgen, als ich mich etwas gestresst für einen wichtigen Termin im Büro aufgebrezelt habe, in dem Versuch, möglichst businessmäßig auszusehen, klopfte mir der Kleine anerkennend auf die Schulter und sagte, mach dir keine Sorgen, Mom, du siehst total aus wie eine Professionelle. Und so gibt es sie auch im Kleinerlei des Alltags, diese Missverständnisse, die mich begleiten.
Ich habe früher sehr viel bei Poetry Slams als Musikfeature gespielt. Das war immer eine gute Möglichkeit. Da wurde man so durchgereicht. Die Slammer sind ja viel besser vernetzt als die Musikszene. Das heißt, da konnte ich in einer Woche 5, 6 Slams spielen und einfach so rumtingeln quasi und hatte jeden Abend volles Haus. Die haben ja eigentlich meistens irgendwelche Leute wie mich dabei, die einfach ihre eigenen Sachen spielen.
Und ich finde, du passt total gut auf die Lesebühnen. Also ich find ja bei den Lesebühnen so charmant, dass das so die Orte sind, wo es echt ist. Mhm. Also wo relativ wenig Show passiert, sondern wo es wirklich ans Eingemachte geht und wo sehr echt und authentisch Woche um Woche erzählt wird, was wir erlebt haben. Und ich finde, da passt du mit deiner sehr ehrlichen Musik auch sehr gut hin.
Verbunden fühlen sich Riedel und Meister nicht nur durch die gegenseitige Wertschätzung ihrer Arbeiten, sondern vor allem auch durch ihre gemeinsame Vorliebe für sorgfältig formulierten Galgenhumor.
Es ist ein Dienstagmorgen im Wedding. Ich bin nüchtern. Und das war's auch schon. Nee. War ein ganz guter Moment. Hat aber nicht lange gehalten. Ich bin nüchtern, wie vom Arzt gewünscht. Und auf dem Weg zu einer Darmspiegelung. Warum heißt es eigentlich Darmspiegelung und nicht Paw Patrol? Jedenfalls muss ich mit dem Bus fahren wegen der Sedierung und bin zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Besitz einer BVG-Ticket-App, weswegen ich brav vorne einsteige und die Busfahrer 3 Euro für den Fahrschein hinlege. Er schüttelt den Kopf. Die Kasse ist heute kaputt, einfach einsteigen, hopp, ich bin spät dran. Höhere Gewalt, denke ich, und los geht es Richtung Pankow. Nach etwa 8 Haltestellen muss ich aussteigen. Mir fällt auf, dass der Busfahrer inzwischen gewechselt haben muss. Wechselt dann eigentlich auch dieses Modul von der Kasse? Vielleicht funktioniert die ja inzwischen wieder. Der Bus bremst ruckartig ab, um dann mit stark verringertem Tempo an die Haltestelle zu rollen. In dem Moment, in dem das Zischen der Türöffner an mein Ohr dringt, wird mir noch ein wenig schwummeriger. Vor der Tür, überhaupt vor allen 3 Türen, steht jeweils eine Traube von streng dreinblickenden Kontrollettis in weißen BVG-Hemden und Blusen und schwarzen BVG-Jacken. Sie positionieren sich im Halbkreis, sodass man zwar aussteigen, aber nicht an ihnen vorbeikommen kann. Eine Kontrolle beim Ausstieg also. Mir fällt ein, dass ich keinen Fahrschein habe. Und dass der Busfahrer, der mich durchgewunken hat, nicht mehr da ist. Heißt es eigentlich durchgewinkt oder durchgewunken, frage ich mich. Das mit meinem Kopf ist auch nicht immer so einfach. Ich versuche mich zu konzentrieren. Abzuwägen, wie plausibel sie meine Erklärung ohne den Fahrer als Zeugen wohl finden werden, würde es an meiner Glaubwürdigkeit nagen, wenn ich zuerst versuche wegzurennen. Oder vielleicht haben sie auch einfach einen guten Tag und sagen, ach komm, Schwamm drüber, aber beim nächsten Mal bitte mit Fahrschein. Die Türen sind jetzt offen, gleich ist es vorbei, 60 Euro. Und während sich all diese Gedanken voller Ohnmacht und Resignation hinter meiner Stirn auftürmen, bemerke ich den mittelgroßen Mann, der vor mir aussteigt. Schon streckt ihm der erste BVG-Bedienstete fordernd die Pranke entgegen, schon greift er in die Tasche, um seinen Fahrschein zu zücken. Da sprintet er plötzlich los, schlägt 2 Haken, versucht den grausamen Griffen der grimmigen Häscher zu entkommen, verfängt sich aber letztendlich und wird unter den aufgebracht schnaubenden Jagdrufen seiner Verfolger zum Stehen gebracht, verkeilt, festgehalten und gegen die gläserne Wand der Haltestelle gedrängt. Ich sehe mich vorsichtig um. Ich zwinge mich zu gemäßigtem Schritt, als ich langsam in eine andere Richtung abbiege, in die ich eigentlich gar nicht müsste. Erst als ich die nächste Ecke erreicht habe, fange ich an, schneller zu laufen. Doch sie sind so gefangen im Siegestaumel, im Blutrausch und im Recht, dass sie mich nicht verfolgen. Puh, heute Morgen hätte ich noch nicht gedacht, dass ich mich so sehr auf eine Sedierung freuen könnte. Und manchmal frage ich mich noch heute, was zur Hölle mir das Schicksal mit diesem Erlebnis mitteilen wollte. Aber ja, man kann sagen, es war unterm Strich, zumindest für mich, ein guter Moment.
Lukas Meister stammt aus einer Lehrerfamilie. Als Jugendlicher hörte er Liedermacher wie Reinhard May oder Fanny van Dannen und bekam Klavierunterricht.
Ich war immer super schlecht vom Blattspielen und sowas. Auf jeden Fall habe ich angefangen, selber Sachen zu schreiben. Und weil das auf der Gitarre dann irgendwie einfacher ging und sowieso cooler war und portabler, habe ich dann mir Gitarre beigebracht. Dann habe ich mit dem Klavier aufgehört. Inzwischen mache ich es wieder ganz gerne. Mit meinem eigenen Zugang dann sozusagen, ohne Noten. Und dann hat sich das so ergeben, wir hatten irgendwie eine tolle Schule, wo 2 sehr engagierte Lehrer im Keller ein Tonstudio eingebaut haben. Und da konnten wir dann immer proben und haben dann verschiedene Bands gegründet. Und dann mit der einen tatsächlich auch so einen kleinen Contest gewonnen und die erste CD aufgenommen. Und dann habe ich gemerkt, das macht mir total Spaß.
Ein Studium der Musikwissenschaft erfüllte seine Erwartungen dann allerdings nicht. Nach 4 Semestern gab er auf. Obwohl ihm Gehörbildung und Harmonielehre gut gefielen, hatte ihm die Ausbildung zu wenig Praxisbezug.
Man kann ja das studieren, ohne ein Instrument zu spielen. Problemlos. Und da waren dann natürlich auch die entsprechenden Koryphäen schon am Start. Also man wusste schon, da war der Sohn vom Leiter der Frankfurter Oper oder so. Der hatte das absolute Gehör. Und da habe ich schon festgestellt, dafür, dass es ja keine Berufsaussichten gibt mit Musikwissenschaft, finde ich das ziemlich frustrierend. Dann ist mir eingefallen, dass ich gerne Bücher mag und Italienisch auch. Und dann habe ich Germanistik und Italienisch studiert.
Lukas Meister beschloss, auch wenn es vielleicht zum Scheitern verurteilt wäre, sich als Singer-Songwriter durchzuschlagen. Die Berliner Szene schien ihm dazu gut geeignet zu sein. Als es fast geklappt hatte mit dem Scheitern und er kurz davor stand aufzugeben, fragte ihn eine langjährige Freundin, die Liedermacherin Sarah Lesch, ob er Lust hätte, sie auf ihre Tour zu begleiten. 2 Jahre waren die beiden unterwegs. In dieser Zeit entstand Meisters Album Leuchten und er beschloss, das Scheitern zu verschieben. Ein Duett mit Sarah Lesch wurde sogar zu einem kleinen YouTube-Hit.
Siehst alle Augen auf dich, bewegt sich zu Liedern aus Lichtern. Wir schauen uns nicht an, weil der Moment uns noch verraten kann, wenn du tanzt. Und du weißt, dass du nie mehr so leben kannst. Du schaust nach oben, es wird Tag und du weißt nicht, ob du bereit bist. Von irgendwo hörst du Musik und dann ist wieder alles wie im Film und jeder weiß, dass es vorbei ist. Und was bleibt, ist nur ein Lied.
Susanne Riedl gefiel dieses Lied so gut, dass sie den Titel in ihr Programm Gute Momente aufgenommen haben.
Und wenn es vorbei ist, ein schöner Titel, um was zusammen anzufangen.
Ja, super, ja, richtig gut.
Genau, ist eins meiner Lieblingsstücke und du warst irgendwann beim Frühshoppen, glaube ich, zu Gast.
Genau, dann haben wir gesagt, probieren wir das mal.
Genau, und das war ganz spontan, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich kriege die zweite Stimme hin, wollen wir es mal probieren. Und
was soll schon schief gehen?
Ging nichts schief.
Und obwohl es schon morgen ist und du noch auf bist, wird dir nicht kalt.
Du schaust nach oben, es wird Tag und du weißt nicht, ob du bereit bist. Von irgendwo hörst du Musik und dann ist wieder alles wie im Film und jeder weiß, dass es vorbei ist. Was bleibt, ist nur ein Lied oder auch ein Text.
Habe bei eBay meine Comicsammlung inseriert, lustige Taschenbücher, 12 Bände inklusive Jubiläumsausgabe. Auch nach 3 Tagen nicht eine Anfrage. Ich wundere mich, dann lese ich das Angebot nochmal. Lustige Taschentücher, gebraucht, gut erhalten. Ich hätte mich wohl auch nicht gemeldet.
Tippfehler in Textnachrichten und schwachsinnige Vorschläge der Autokorrektur des Handys haben schon viele Leute an den Rand der Verzweiflung getrieben. Susanne Riedl hat es den ersten Buchtitel beschert. Als statt Lebensmittelallergie Lebensmitteallergie auf dem Display erschien. Da kam ihr die Idee, eine kleine Reihe von Texten herauszubringen. Mein Leben in Autokorrektur, so der Untertitel des Buches. Es waren so viele Geschichten, dass es auch für einen zweiten Band reichte. Dessen Titel entstand, weil das Rechtschreibsystem gegurgelt nicht schreiben wollte.
Meine Freundin Moni schrieb vor ein paar Tagen, verdammt, ich habe Grips. Gemeint war vermutlich Grippe, das denke ich jedenfalls. Solche Nachrichten ersetzen ja manchmal den Denksport und ich finde das dann eher unterhaltsam. Mein Smartphone piepst. Moni schreibt, mir geht es schon viel besser, hab mit Ingwertee gegoogelt. Schreibe zurück, dass ich das auch mal probieren werde. Grips braucht schließlich keiner, schreibe ich.
Es gibt so viel Quatsch. Bei uns kann man vom Boden essen. Ich habe mich als Kind immer gefragt, ob das bedeutet, dass genügend Pizza runtergefallen ist, möglicherweise. Oder wenn jemand sagt, ich habe geschlafen wie ein Baby. Das kann doch höchstens jemand sagen, der noch nie ein Baby hatte. Oder wenn man jemandem wünscht, ich wünsche dir, dass es bald wieder bergauf geht. Ich finde, es klingt sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Und warum ist ein einfacher Salto so schwer? Naja. Oder auch geografisch. Es gibt Leute, die behaupten von sich, ich komme aus Ostwestfalen. Was soll das? Fahlen. Hätte gereicht. Ich sage auch nicht, ich komme aus Nord-Süddeutschland. Es wird ja auch nicht spannender in Fahlen, nur weil man Ost-West davor sagt. Ich finde, die deutsche Sprache ist zutiefst defizitär. Wir haben sogar Übersetzungsfehler gemacht von unserer Sprache in unsere Sprache. Ja, und Wir benutzen das alle, wenn man den Teller leer ist, damit es gutes Wetter gibt. Es kommt aus dem Plattdeutschen, das heißt eigentlich, denn giftet morgen gutet Wetter. Also wieder, dann gibt es morgen wieder Gutes. Wetter heißt wieder und nicht Wetter. Und der Rest von Deutschland denkt sich so, ah geil, den Teller leer essen, das mache ich ja eh ganz gerne. Dann haben wir gutes Wetter, ist doch sehr effizient. Dass es jetzt seit 3 Jahrhunderten oder so einfach nicht klappt, naja. Warum spricht man vom Hundeblick und nicht vom Schlabberlook? Warum heißt mein Versicherungsmakler nicht Captain Hook? Wer weiß, warum es Spielkamerad und nicht Kollego heißt? Und warum man nach Griechenland und nicht nach Tadschikistan reist? Warum sagt man nicht Coworking Space zur Fleischerei? Und Tannengenerator zum Förster, das wäre doch einwandfrei. Warum heißt beschriftetes Porzellan nicht Storyteller? Soll ich immer ein bisschen Pause machen, länger? Okay. Und Backautomat nicht Roboter, das sagt sich doch viel schneller. Unsere Sprache ist ein seltsames Konstrukt. Manchmal ist es schwer, sie zu verstehen. Manchmal klingt sie auch, als hätte man sich verschluckt. Und manchmal klingt sie unfreiwillig schön. Warum sagt man nicht Christbaumspitze zu festlichen Dessous? Warum heißt es Milchkochen, wenn es doch Hautcuisine heißen muss? Warum hat man Spätzle-Schaben nicht Schwabenteuer genannt? Also wegen teuer. Und warum ist ein Strickpolunder nicht als Wolloperteil bekannt? Unsere Sprache ist ein seltsames Konstrukt. Manchmal fällt es schwer, sie zu verstehen. Manchmal klingt sie auch, als hätte man was verschluckt. Und manchmal wirkt es sogar, als würde man absichtlich was verdrehen. Zum Beispiel, warum heißt es Mietanpassung und nicht Arschlochkapitalismus? Warum nennt man sich liberal und versklavt sich im Lobbyismus? Warum gibt man sich blumige Namen wie Alternative und Christenunion, wenn jeder nur wieder an sich denkt? Also komisch finde ich das schon. Warum steckt man sich Klimaziele, wenn man nicht vorhat, sie anzugehen? Vieles, was grün ist, ist in der Nacht reichlich schwarz anzusehen. Warum spricht man von Freiheit, wenn man Autofahren meint? Und warum darf man Leberkäse sagen, wenn man über Veggie-Würste weint? Unsere Sprache ist nur so gut wie das, was man mit ihr beschreibt. Und so schnell wie die Welt sich verändert, wird's mich wundern, wenn die Sprache so bleibt. Aber sie hilft auch beim Versöhnen, nicht nur beim Streiten und Spalten. Also lasst uns nicht aufhören zu reden, sonst bleibt alles beim Alten.
Riedel und Meisters Texte sind heiter, haben aber meistens einen ernsten Hintergrund. Das Duo will auf jeden Fall auch politische Botschaften transportieren, allerdings ohne dabei dogmatisch belehrend zu sein.
Es läge mir jetzt fern, irgendwie Stimmung für bestimmte Strömungen zu machen oder so. Gegen, ja, schon mal. Gegen die AfD, da sage ich immer mal gerne was. Also Gesellschaftskritik ist schon auf jeden Fall ein Punkt, oder?
Ja, und ich finde das eigentlich gerade spannend, wenn solche Botschaften oder Werte sich über eher leicht erzählte Geschichten dann auch transportieren. In deinen Liedern zum Beispiel, dir geht es um Klimapolitik zum Beispiel oder um den Mietenirrsinn in Berlin. Oder das sind ja Geschichten, die kommen ganz konkret in deinen Liedern vor. Bei mir sind es die Gespräche, die ich mit meinen Söhnen führe über das Thema Feminismus. Das sind eher lustige Geschichten, aber es kommt, glaube ich, schon trotzdem auch was dabei rüber. Nämlich, wie kann das denn im Alltag aussehen? Wie kann das denn im Familienleben aussehen, darüber zu sprechen, sich damit auseinanderzusetzen, mit Humor sich auch auseinanderzusetzen und dabei Werte zu vermitteln?
Ja, ich glaube, das ist eine große Fähigkeit von Kunst, dass man den Umweg nehmen kann, also nicht einfach sagen, sei doch mal feministisch oder kümmere dich doch mal ums Klima, sondern eigentlich über die Emotionen direkt in Bauch und Herz der Leute. Und da findet man viel, viel mehr Gemeinsamkeiten, als wenn man so programmatisch vorgeht. Einfach auf einem emotionalen Weg die Leute zu erwischen. Und ich glaube, dass man das auch machen muss, mit Kunst, weil auf der anderen Seite sowas wie Social Media einfach nur dafür sorgt, dass sich die Fronten verhärten und das einfach nur irgendwie programmatisch immer nur so ein sich gegenseitig anschreien und voneinander abisolieren. Und das kann uns als Gesellschaft unmöglich weiterbringen.
Ping! Mit einem leisen, neutralen Ton verkündet mein Smartphone den Eingang einer neuen E-Mail. Und die aufploppende Betreffzeile verkündet, das Matriarchat ist da. Na, das ging ja dann doch schnell, denke ich, etwas flapsig, realisiere aber beim Weiterlesen, dass es sich lediglich um eine Buchankündigung meines Verlags handelt. Der neue Band mit dem Titel »Niemand hat die Absicht, ein Matriarchat zu errichten« versammelt lustige Geschichten und Cartoons von Frauen, darauf bin ich sehr gespannt. Ich gebe meine Buchbestellung auf, dann lege ich mein Smartphone zur Seite. Die Jungs sitzen schon am Tisch, wir wollen vor dem Mittag noch eine Runde Karten spielen. Während sie mischen, tauschen sie sich untereinander noch über das neue Pokémon-Game aus, das sie später noch am Computer spielen wollen. Ey, wer keinen Female Character nimmt, ist echt lost, schnappe ich auf. Jo, pflichtet der andere bei. Ich habe mich für Lucia entschieden. Krass, denke ich. In meiner Jugend wäre das undenkbar gewesen, dass die coolen Jungs sich für einen weiblichen Spielcharakter entscheiden. Was ist besser bei den weiblichen Charakteren, frage ich beiläufig. Naja, die sind nicht nur ansprechender, sondern auch anspruchsvoller im Design. Außerdem haben sie im Verlauf des Spiels viel mehr Features und insgesamt viel mehr Anpassungsmöglichkeiten. Na, das lasse ich doch mal so stehen. Am nächsten Tag. Die Jungs fachsimpeln schon wieder, diesmal über Brettspiele. Mal ehrlich, Schach ist doch dem Feminismus seine Großmutter, sagt der eine gerade. Und weil ich neugierig bin, wie der Satz weitergeht, entscheide ich mich dagegen, bei der Grammatik einzuhaken. Ich meine, überleg mal, fährt er fort. Der König ist der große Überlappen, der selber nichts gebacken kriegt und von allen beschützt werden muss. Und die Dame regelt alles und hat die krassesten Moves. Ich gehe auf den Balkon und lasse das Gesagte nachhallen, während ich die Blumen gieße. Auf dem Rasen vor dem Haus sehe ich die Nachbarkinder Fußball spielen. Ich bin Cristiano Ronaldo, ruft der eine übermütig. Ich bin die deutschen Frauen, ruft der andere. Nein, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass das Matriarchat da ist. Aber so viel steht fest. Ich habe da zwei gestandene Feministen großgezogen. Möglicherweise kommt da doch was in Bewegung. Danke.
Die Herrschaft der Delfine heißt eins von Lukas Meisters neuen Liedern, das nach der Schockstarre der Corona-Zeit entstand. Der Song ist auf dem aktuellen Album Lieder vor, während und nach der Apokalypse zu finden und die Information hat der Liedermacher direkt aus dem Tierreich.
Ich habe eine Unterhaltung belauscht zwischen zwei Aalen. Ich habe das nicht weiter hinterfragt, sondern jetzt gebe das jetzt einfach wieder. Denn wenn ich was gelernt habe in den letzten zwei Jahren, wir brauchen keine fundierten Informationen oder irgendwelches Fachwissen, aber wir dürfen trotzdem Aale eine starke Meinung haben, nicht wahr?
Es trafen sich zwei Aale im Mittelmeer. Der eine fragte, warum ist die Küste heute so leer? Der andere sagte, hör mal, das ist eine Pandemie. Die zwingt gerade weltweit die Menschheit in die Knie. Der erste sagte, ach na klar, davon hab ich gelesen. Das war's dann wohl für diesen Teil der Schöpfung gewesen. Aber wenn ich ehrlich sein soll, die Menschen sind mir scheißegal. Die hatten ihre Chance. Das sag ich dir als Aal. Das Einzige, was ich mich frag, wer werden die Nächsten sein, die die Weltherrschaft beanspruchen und dann reiten sie uns doch wieder rein. Ich mein, selbst mit den Sauriern, das hat nicht funktioniert. Die haben genau wie die Menschen jede Warnung ignoriert. Da rief der andere Aal, nein, mit seinen Kiemen wedelnd, die Delfine werden herrschen, die sind sanftmütig und edel. Sie haben kein Interesse an Machtspielen und Heimtücke, sie sind so super schlau und sie können tolle Kunststücke. Also sei kein miese Peter, vertrau mir einfach mal, die Herrschaft der Delfine, die wird lang, oh, und genial.
Im Songbook für vor, während und nach der Apokalypse mit Noten, Texten und kleinen Kommentaren klärt Lukas Meister auf. Delfine sind echte Biester, heißt es da. Die Männchen penetrieren alles, was ihnen vor die Flosse kommt. Sie lecken an Kugelfischen, um high zu werden. Und es wurde beobachtet, dass sie wohl ihren eigenen Nachwuchs töten, damit das Muttertier schneller wieder paarungsbereit ist. Als Heilsbringer getarnte Tyrannen also. Aber woher sollen die Aale das wissen?
Der erste Aal war skeptisch. Glaubst du da wirklich dran, dass eine so hedonistische Gattung seriös und stark sein kann? Der andere rief, na sicher, ich glaube, dass das geht. Das Meer hat gegenüber dem Land in Zukunft sowieso Priorität. Delfine verstehen sich gut mit Fischen und auch mit Säugetieren. Sie verbreiten tolle Stimmung und sie können sogar jonglieren. Sie machen generell alles besser, als es vorher war. Sie schwimmen in die Ferne und benutzen doch Sonar. Die Herrschaft der Delfine, ich sag dir, die wird schön. Die Herrschaft der Delfine, sie wird nie zu Ende gehen. Da kam ein Hai geschwommen mit einem Transparent, gebastelt aus einem Bodyboard oder wie man die Teile nennt. Und darauf stand geschrieben, morgen geht es los, die Herrschaft der Delfine, sie wird lang und famos. Da stimmten alle Aale ein und auch die anderen Tiere. Mit einer Delfinokratie können wir uns arrangieren. Wir scheißen auf die Menschen mit all ihren Maschinen. Ein Hoch auf die Herrschaft der Delfine. Es klapperten die Taschenkrebse und auch die Langustinen. Es sangen alle Buckelwale und auch die Pinguine. Aber auch alle an Land, ja sogar die Hermeline, riefen ein Hoch, ein Hoch, ein Hoch auf die Herrschaft der Delfine. Die Herrschaft der Delfine, oh, oh, oh. Die Herrschaft der Delfine, ja, ja, ja. Die Herrschaft der Delfine.
Ist das jetzt eigentlich typisch deutsches Essen? Fragt mein jüngerer Sohn mit Blick auf seinen Teller. Du meinst wegen der braunen Soße, fragt der Ältere zurück, kriegt darauf ein High Five von seiner Freundin. Mit den dreien zusammen am Tisch zu sitzen, ist meist sehr unterhaltsam. Außerdem eröffnet es die Möglichkeit, in beiläufigen Gesprächen ein wenig ins Teenager-Universum einzutauchen. Man will ja den Anschluss nicht verlieren. Mein erster Freund ist gerade Vater geworden, erzählt die Freundin. Habe ich auf Instagram gesehen, voll krass. Aber es ist eigentlich auch nicht mein richtiger Freund. Er war mein WhatsApp-Freund. Offensichtlich bemerkt sie das Fragezeichen über meinem Kopf. Na, der war an meiner Schule. Wir haben uns immer ganz verliebt geschrieben. Aber getroffen haben wir uns eigentlich gar nicht. Ach, das war voll schön eigentlich. Mein Sohn lässt die Bemerkung gelassen an sich abperlen. Da sieht man wieder deutlich unseren Altersunterschied, erwidert er nur. Meine erste Freundin war noch eine SMS-Freundin. Ich bin verwirrt. Meine SMS-Freundin, mein WhatsApp-Freund, sind das gängige Begriffe, will ich wissen? Der Jüngere schaltet sich ein. Ja, total. Also damals, heute passiert mehr auf Insta. Aber logisch, dass du das nicht kennst. Ich meine, als Papa und du euch kennengelernt habt, sind ja nur Brieftauben geflogen. Die Vorstellung gefällt mir, ich korrigiere ihn nicht. In Wirklichkeit war es ja auch so, dass wir noch Zettel geschrieben haben damals, nur ohne Tauben halt. Kleine Botschaften aus blauer Tinte, mit Mühe durch die Stuhlreihen des Klassenzimmers geschmuggelt. Bei Julia blieben sie manchmal hängen. Sie hatte immer Angst, erwischt zu werden. Und Boris, der Hund, hat immer mitgelesen, bevor er weitergegeben hat. Wenn es ernst wurde, stand auf so einem Zettel, willst du mit mir gehen? Ja, nein. Christian aus der 7b hat so einen Zettel mal bekommen und war so überfordert mit dem Ja, nein, dass er ihn aufgegessen hat. Der Grundstein für Beziehungsstörungen wird ja manchmal schon recht früh gelegt. Ich glaube, für Menschen wie Christian wurde später noch die dritte Option vielleicht erfunden. Ich habe so einen Willst-du-mit-mir-gehen-Zettel genau einmal geschrieben, in der Grundschule, an Thorsten N. Er hat ihn nicht beantwortet, sondern eingesteckt und seinen Eltern gezeigt. Am nächsten Tag kam er zu mir und sagte, meine Mutter lässt fragen, wohin? Der Grundstein für Beziehungsstörungen wird ja manchmal, aber das sagte ich wohl schon. Danke.
Riedels und Meisters Sammlung der guten Momente wächst ständig um neue Geschichten und Lieder an. Lukas Meister überlegt gerade, wie er die Straßenfotos aus dem Wedding, die er für seinen Fotoband gesammelt hat, als Dia-Show ins neue Programm einbauen kann.
Wir wollen abwechslungsreich sein, glaube ich, oder? Also,
ja.
Das soll auch so bleiben. Vor allem finde ich immer wichtig, auch selber dass es uns selber unterhält.
Genau.
Ich bin ein großer Fan von Rick Rubin und seinen Weisheiten, der große Produzent, der gesagt hat, dass Kunst funktioniert eigentlich nur, wenn du sie für dich machst. Wenn du sie für irgendjemand anders machst oder für irgendein Publikum, vergiss es.
Ja, das merke ich immer, wenn ich eine Geschichte schreibe und ich habe dabei das Publikum im Kopf und denke, wird das funktionieren oder so. Ne? Wenn ich das parallel denke, die Geschichten kannst du eigentlich direkt zerreißen, das funktioniert überhaupt nicht.
Das gefällt einem selber nicht und man wird ja auch nie das Publikum überraschen. Das ist ja der schönste Effekt, den man haben kann, wenn so ein Publikum kurz irgendwie atmet und dann und Lachen ausbricht oder in Weinen oder was weiß ich. Also das ist ja auch die Aufgabe von Kunst, irgendwie zu irritieren. Ja. Deswegen hoffe ich, dass wir auch ein bisschen unerwartbar sein können. Unberechenbar.
Man sieht es uns nicht so an. Aber
ja.
Andrea schreibt über WhatsApp. Ich fahre dieses Wochenende ins Kloster zum Bogenschießen und Digital Detox. Wenn ihr nichts mehr von mir hört, hat das mit dem Detox gut geklappt oder eine andere Teilnehmerin ist beim Schießen gescheitert.
Ein Vielleicht ist oft vielleicht als ein Nein. Und ein Nein ist oft vielleicht als ein Ja. Und ein Ja vergeht oft schneller als man glaubt. Wohin denn überhaupt? Überall nur Laub. Ein A sagt man oft lauter als ein B. Und das B ist für den Plan, wenn alles schief geht. Und schiefer geht es schneller als man hofft, oder klappt es gerade doch? Immer oder oft. Ist das die Leichtigkeit? Die Leichtigkeit? Zwischen Nein und Kann sein, schlaf ich ein, es muss die Leichtigkeit. Der Weg ist nur das Ziel, solange man sucht. Und am Ende finden alle nur das Ziel gut. Und dann gehen sie drüber weg oder vorbei, Henne oder Ei. Überall Geschrei. Und der Rauch ist manchmal leichter als die Luft. Und die Luft ist oft viel leichter als die Herzen. Und Herzen soll man das, was man auch liebt. Gut, dass es sowas gibt. Überall Musik. Ist das die Leichtigkeit? Die Leichtigkeit. Zwischen Nein und Kann sein, schlaf ich ein. Es muss die Leichtigkeit. Jeder teure Abend ist ein Abenteuer. Nicht jedes Abenteuer ist ein teurer Abend. Aber jeder Abend wird ein bisschen abenteurer. Mit einem Lied und einem Lagerfeuer. Ein Weiter ruft mein leiser als ein Los. Und ein Los ist oft viel leichter als ein Halt. Und den Halt verliert man schnell oder auch nie. Zu Fuß oder auf Knie. Überall Magie. Ist das die Leichtigkeit? Die Leichtigkeit? Zwischen Nein und Kann sein, schlaf ich ein, es muss die Leichtigkeit sein. Ist das die Leichtigkeit? Die Leichtigkeit? Zwischen Nein und Kann sein, schlaf ich ein, das muss die Leichtigkeit sein.
Gute Momente in schwierigen Zeiten. Lieder und Geschichten von Riedel und Meister. Eine Sendung von Regina Kusch. Redaktion Fabian Elsässer und Kerstin Janse.
Neues aus der Reihe Tippfehler des Herzens. Ich habe nun offiziell die Antifaktencreme erfunden. Ich sammle weiter. Dankeschön.